Künstlerinnen und Künstler mit Herkünften aus dem Libanon, dem Iran, Russland oder der Ukraine oder auch aus mehreren afrikanischen Ländern. Ihre Arbeiten sind ab heute und bis nächste Woche Sonntag beim neuen Festival der Berliner Festspiele zu sehen. Performing Exiles heißt dieses Festival und wurde entwickelt vom Kurator Matthias Lilienthal. Den kennen wir Älteren sehr gut aus den 90er Jahren als Chefdramaturgen der Berliner Volksbühne. Später war er dann Gründungsintendant des Hebel am Ufer. Zuletzt bis 2020 hat er die Münchner Kammerspiele geleitet. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Da wir uns seit langem kennen, haben wir uns geduzt. Und ich habe ihn zuerst nach dem Exilbegriff gefragt, der dem Festival zugrunde liegt. Denn nicht alle Künstlerinnen und Künstler beim Festival leben im erzwungenen Exil in Berlin, also im überlebensnotwendigen Exil. Also, wie ist das hier zu verstehen, Exil?
Aber das interessiert mich gerade, dass es ein klassisches Exil gibt wie in dem 20. Jahrhundert. Also Belarussen, die jetzt hierher gekommen sind, können ja aus politischen Gründen oft nicht zurück. Aber wenn man jetzt libanesisches Exil oder auch ukrainisches Exil anguckt, dann ist es ein globalisiertes Exil. Die Leute wechseln andauernd zwischen Deutschland und Kiew hin und her. Sie wechseln zwischen Beirut und Berlin hin und her. Und der Anstoß für das Exilfestival war eigentlich eine Erfahrung bei einem Libanon-Festival, was ich vorletzten Sommer gemacht habe. Und da habe ich während Corona immer Zoom-Termine mit libanesischen KünstlerInnen vereinbart. Und die haben dann immer gesagt, warum denn Zoom? Ich bin noch in Neukölln. Und insofern ist das ein Festival über das neue Neuköllner Exil.
Okay, weil man das auch verstehen kann als eine Migrationsbewegung, gerade in den Künsten, gerade in den performativen Künsten, Tanz und Performance, ist es ja absolut üblich.
Unbedingt. Ali Beta, der zum Beispiel dieses Reenactment von der Pinguinbar macht, ist jetzt kein richtiger Berliner, aber er lebt die Hälfte des Jahres in Berlin und die Hälfte des Jahres in Dakar und kombiniert es. Rabia geht zur Recherche immer wieder in den Libanon, ist aber seit 10 Jahren ein richtiger Berliner. Ich erwischte mich selber, wie ich Mist baute, als ich den Einleitungstext schrieb und schrieb Rabia Mroué, der libanesische Künstler. Da habe ich gesagt, wie blöd bist du denn, Matthias? Also der ist ein Berliner. Also was fällt dir eigentlich ein, einem Menschen, der seit 10 Jahren mit dir hier lebt, auszugrenzen als Libanesen?
Also da sind wir bei der Eingrenzungs- und Ausgrenzungsfrage eigentlich. Werden Künstlerinnen und Künstler mit anderen Herkünften zu oft als Fremde immer noch angesehen, selbst wenn sie schon wie Rabia Mroué seit 10 Jahren in Berlin leben, immer noch dieses Othering?
Natürlich, total. Lemohang Mosisi erzählte bei Vorbereitungsgesprächen auch, dass er halt Taschenkontrolle hatte, weil er eine andere Hautfarbe hat. Das ist natürlich dann eine Art von aus Versehen passiertem Rassismus. Also und wenn ich jetzt selber sage, dass mir rausrutscht, ihn als einen libanesischen Künstler anzukündigen, natürlich müssen wir total dran arbeiten an unserer Critical Whiteness und wir müssen an uns arbeiten.
Ja. Damit uns das nicht passiert, damit solche Fehler nicht passieren. Die Frage ist ja jetzt, wie drückt sich die Herkunft von Künstlerinnen und Künstlern in ihrer Kunst aus, wenn sie im Exil leben? Ja, das ist jetzt ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber letztlich, was haben sie eigentlich mitgebracht und wie werden sie geprägt durch die Exillandschaft oder durch das Leben im Exil? Das scheint ja ein Thema des Festivals zu sein.
Harter Cut, was wir heute von Rabia zeigen, sind 3 Autoren, die über den Libanon schreiben. Also da ist der Berliner Regisseur, der in der Erinnerung an den Libanon arbeitet. Lemohang Mosisi, da gibt es einen 7-minütigen Einleitungsfilm, wo ein Acker in Lesotho gepflügt wird und ein Mensch seine Augen aus dem Kopf nimmt und sie unter das Saatgut macht und in der Erwartung, dass was anderes daraus wächst, ist eine Art von mythologischen Bildern. Und er sagt, all seine Theater- und Filmarbeit geht über Becoming. Ist ein völlig anderes Denken, als es in der Regel bei mitteleuropäischen RegisseurInnen sein wird.
Mosisi aus Lesotho im Süden Afrikas, das ist eine der von...
ein kleines Land, kurz oberhalb von Südafrika. Genau. Ich wusste das ehrlich gesagt, bevor ich ihn kennengelernt habe, auch nicht richtig.
Ja. Und das ist eine der von den Berliner Festspielen produzierten Uraufführungen, dieses
genau,
Stück.
Genau, ne? Ja. Lemohang Mosisi mit Ancestral Visions of the Future. also die ahnenhafte Vision einer Zukunft. Und da geht es immer wieder, der würde jetzt denken, wenn wir beide hier an diesem Interviewtisch sitzen, würden bei ihm noch vier Ahnen mit dabei sitzen, die er in seinem Kopf mit ansprechen würde. Und das ist einfach ein vollständig anderer Blick auf Welt.
Ja, ist interessant. Ist das bei dir so? Also denkst du deine Ahnen jetzt gerade mit? Wenn wir
null.
Null, okay.
Ich bin ein blöder Neuköllner.
Naja gut, bin ich mittlerweile auch, habe aber auch andere Familienwurzeln aus dem Sudetenland zum Beispiel. Ne? Und manchmal sind die tatsächlich mit dabei. Und das macht Mosisi, indem er ist ja eigentlich Filmemacher, indem er hier jetzt zum ersten Mal für die Bühne arbeitet. Wie macht er das? Wie bringt er diesen Ahnen-Gedanken auf die Bühne?
Dadurch, dass die Performer innen immer wieder in ihrem Wehklagen ihrer Vorfahren gedenken und das Werden und das Vergehen Teil des Alltäglichen ist. Ich unterstelle mal, dass wir beide eher aus einer Welt kommen, wo wir das Vergehen dann eher in ein Krankenhaus oder in ein Heim abschieben.
Ja, das ist leider tatsächlich so, ja. Wir haben über eins der Projekte heute Abend schon gesprochen, Heresie von Rabia Mouré. Das andere ist ja Blind Runner. Das ist ein Stück aus dem Iran eigentlich oder von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Iran. Ich habe gelesen, dass hier ein Paar Marathonlaufen trainiert, um irgendwann die Flucht durch den Eurotunnel nach England zu schaffen. Das klang für mich sowohl tragisch als auch grotesk. Ist das so gemeint oder wie ist das zu verstehen?
Die Geschichte ist ja, sie trainieren den Marathonlauf, sie wollen aus dem Iran aufbrechen nach Europa und die Frau wird eine Woche vor der Ausreise festgenommen. Und sie sitzt im Gefängnis und trainiert da den Marathonlauf. Und der Mann ist vor der Gefängnismauer und trainiert weiter. Und natürlich ist es für uns auch manchmal etwas einfach, die feministische Revolution im Iran zu unterstützen und gut zu heißen. Unser Verhalten dann in dem Tunnel zwischen Calais und Dover ist nicht so wahnsinnig nett. Also natürlich behandeln wir dann IranerInnen als potenziell Geflüchtete mit den Restriktionen, mit denen wir immer wieder umgehen. Und insofern beschreibt die Arbeit von Amir Reza einerseits eine iranische Situation und sie beschreibt aber auch einen Umgang der Europäer mit Iranern.
Da haben wir wieder beides drin eigentlich von Performing Exiles, von dem Festival, ne? Die Herkunft und das, wie kann man eigentlich leben und letztlich auch welche Verantwortung haben eigentlich wir Europäer. Dieser Gedanke ist auch immer mit präsent beim Festival?
Das ist der Gedanke, den ich versuche hin und her zu spielen in dem Festival und den und auch zum Beispiel Amir Reza beantragt jetzt auch einen festen Wohnsitz in Deutschland und es gab ja wirklich ich bin ja ein Hardcore-Fan der neuen Innenministerin Frau Faeser und ich bin total dankbar dafür, dass Menschen nach 3 Jahren Aufenthalt in Deutschland einen Pass beantragen können. Dass das sich verbessert hat, finde ich großartig. Noch großartiger fände ich es, wenn die Menschen, die aus dem Mittleren Osten 2015 zu uns gekommen sind, die gleichen Rechte bekommen wie UkrainerInnen. Aber ich finde die stark vereinfachte Einbürgerung einen großen, wichtigen Schritt für dieses Land.
Ja, das ist ein Hattach, das kann man so sagen. Da sind wir bei den politischen Dimensionen des Festivals. Waren die von Anfang an mit eingeplant oder sind die entstanden in der Arbeit daran?
Die politischen Implikationen waren mir schon klar, aber natürlich haben die sich auch verändert. Eine Arbeit Adam Mukina, eine Petersburgerin, die seit 10 Jahren in Europa lebt und in Berlin lebt. Da haben wir die Verabredung für das Projekt haben wir vor 2,5 Jahren gemacht. Und das war vor der Verschärfung des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar. Also natürlich haben sich da auch Sachen deutlich verändert.
Ja, sie macht ja einen Stadtspaziergang. Exile Promenade heißt es, glaube ich. Ne? Wo geht sie hin?
Sie geht eigentlich von den Festspielen, von der Schaperstraße über die Fasanenstraße zum Zoo und dann hinter das alte Karstadt. Und das ist ein Spiel mit den realen oder gefakten Geschichten russischer Kultur in Berlin. Also die Exilverlage der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts, aber auch die politische Verfolgungssituation heute und eine junge Aktivistin, die über den Widerstand da im Hausarrest gelandet ist und dann hierher gekommen ist. Mhm.
Matthias Lilienthal, machen wir mal eine kleine Pause, eine kleine musikalische Pause. Wir vertiefen einige der Themen des Festivals nach dieser Musik von Leos Janacek da nochmal. Ein russisches Märchen liegt dieser Musik von Leoš Janáček zugrunde. Märchen, so heißt auch seine Musik, für Cello und Klavier. Wir haben den dritten Satz gehört mit dem Cellisten Nikolas Altstedt und mit Fazil Say am Klavier. Matthias Lilienthal ist zu Gast auf RBB Kultur. Er ist der Kurator des Festivals Performing Exiles, das heute im Haus der Berliner Festspiele beginnt. Auch zu sehen ist am Hebel am Ufer und in der Akademie der Künste. Alles noch bis zum Sonntag nächste Woche. Matthias Lilienthal, ich versuche noch mal so ein bisschen zu verstehen, wonach du die Künstlerinnen und Künstler für das Festival ausgewählt hast, weil sie sind ja extrem unterschiedlich, mit ganz verschiedenen Hintergründen, sowohl der Herkunftsländer als auch der künstlerischen Praktiken, in denen sie arbeiten. Wonach ausgesucht?
Ich habe ganz viel über mein persönliches Netzwerk rumgefragt und über Dorothee Wenner von der Berlinale bin ich dann zum Beispiel auf diese südafrikanische FilmemacherInnen-Szene aufmerksam geworden. Und ich glaube zum Beispiel von dieser südafrikanischen Szene weiß die Stadt im Prinzip nichts. Auf die UkrainerInnen werden wir im Alltag immer wieder aufmerksam. Auch die RussInnen kriegt man mit, aber die Südafrikaner sind zum Beispiel halt auch über Berlinale, über World Cinema Fund, über Talent Campus und leben hier, drehen aber auch oft ihre Filme in Lesotho oder in Südafrika. Und das finde ich erstmal eine aufregende Entdeckung, von der ich keinen blassen Schimmer hatte. Okay. Und ich liebe Theater, was Überraschungen hat und hasse überraschungsfreies Theater.
Das ist jetzt für mich eine Überraschung, weil ich hätte nämlich gedacht, dass vielleicht die Zeit in Beirut 2012 eine Rolle gespielt hat. Da hast du ja 10 Monate, glaube ich, oder noch länger gelebt und gearbeitet. Oder dass die Zeit als...
10 Monate.
10 Monate, okay. Oder dass die Zeit beim Festival Theater der Welt eine Rolle gespielt hat. Da warst du ja auch zweimal, einmal Programmdirektor, einmal Leiter.
Ja, aber das war jetzt eigentlich eine neue Recherche. Also Lemohang oder Ada kannte ich jetzt vorher auch nicht. Natürlich, wie die BerlinerInnen wissen, mit Rabia Moué verbindet mich eine lange Geschichte und viele Produktionen. Und das ist eine grundsätzlich andere Situation. Aber ich habe auch versucht, recherchierend auf neue Leute zuzugehen. Aber zum Beispiel Amir Reza Kurstani ist von meinem ersten Theater der Welt 2002. Also, und eine Zusammenarbeit an Münchner Kammerspielen. Also insofern ist das eine lange Geschichte.
Was passt denn eigentlich besser für dich? Die Chefdramaturgentätigkeit in Erinnerung an die 90er Jahre Volksbühne oder die Intendanz, sowohl Hebel als auch jetzt in München? Was passt besser?
Ach, es passt beides. Also ich vermisse schon, so einen großen Laden an der Hacke zu haben. Das macht mir auch Spaß. Und auf der anderen Seite, ich mache jetzt nächste Spielzeit auch 2 Dramaturgien in Gent, Belgien und in Düsseldorf. Und das ist für mich aufregend, wieder Dramaturgie nach 25 Jahren Pause zu machen. Mhm. Also, und ich merke jetzt auch bei dem Festivalmacherjob, den ich ja da durch die Münchner Intendanz auch eine längere Zeit nicht gemacht habe, man muss das dann immer wieder neu lernen. Also in bestimmten anderen Jobs sagt man, nach 7 Jahren hat sich so viel verändert, dass alles anders ist. Und ich merke jetzt auch beim Dramaturgiemachen, dass natürlich Sachen anders geworden sind.
Ist bei dir eigentlich immer beides ineinander geflossen? Also vielleicht nicht in den 90ern in der Volksbühne, aber dann am Hebel, am Ufer auf jeden Fall. Weil das war als Produktionshaus der freien Szene auch kuratorenartig geführt letztlich. Ne? Mit den vielen Gastspielen, mit den vielen Festivals, mit dem, was so kurzfristig dazu kam. Letztlich bei den Münchner Kammerspielen jetzt in den letzten Jahren 2015 bis 2020 ja auch der Versuch, Stadttheater und Produktionshaus, freie Szene miteinander zu verbinden. Also fließt da eigentlich bei dir immer beides zusammen?
Ich betrachte mich selbst so richtig als Mensch mit 3 Jobs. Also ich bin am Stadttheater groß geworden, ich habe Festival gelernt und ich habe Produktionshäuser gelernt. Ich verhalte mich aber in den 3 Jobs auch total unterschiedlich. Mhm. Also merke jetzt auch, dass man als Leiter eines Festivals, ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin zu freundlich zu Intendanten, weil ich immer deren Probleme mitdenke, wo ich dann manchmal ätzender auf meinen Interessen rumratschen müsste.
Also ein Rollenproblem letztlich.
Ja.
Okay, die eigene Rolle wichtiger nehmen als die des Intendanten und nicht so viel Verständnis für ihn haben.
Na, wenn man für sein eigenes Projekt das Beste rausholen will, dann muss man manchmal auch gegen die allgemeinen Interessen des Theaters, also, und ich kenne so sehr die Seite, dass man versucht, als Intendant die verschiedenen Interessen gegeneinander auszugleichen, dass ich mich jetzt manchmal an mir ein klein bisschen Asozialität zulege.
Hast du denn das Beste rausgeholt jetzt für dein Festival Performing Exiles?
Nee, das ist jetzt wieder so eher ein Gesellenstück, dass ich wieder reinkomme und ich lerne jetzt wieder neu.
Okay. Ich fand ganz interessant, bei der Vorbereitung zu lesen, dass du dieses Festival auch verstehst als eine strukturelle Initiative. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, was es sein könnte, aber da du da bist, frage ich dich, was ist damit gemeint, strukturelle Initiative?
dass die ukrainische Blase und die libanesische Blase und die südafrikanische Blase vielleicht guckt, wo haben wir gemeinsame Interessen, wo können wir die artikulieren. Und ich würde das Festival auch gerne nochmal machen und dann stärker mit Open Call und mit Strukturen umzugehen, wo man wirklich in eine Interessenvertretung von Menschen, die im Exil sind, eintritt. Also und so, die Künstler, ja. KünstlerInnen selber haben natürlich auch gar keinen Bock, auf Exil festgeschrieben zu werden.
Das ist der Punkt, auf den ich gerade eben mit meiner Nachfrage hinaus wollte, weil auf der einen Seite hast du jetzt über die verschiedenen Blasen gesprochen, die vielleicht in Kontakt, besser in Kontakt miteinander kommen könnten, aber gleichzeitig ist doch die Kunst von Menschen anderer Herkunft in der deutschen Theaterlandschaft, auch in der Performance-Landschaft eigentlich nicht ausreichend wahrgenommen, oder?
Ja, Lemohang Mosisi wäre selber zum Beispiel halt natürlich nie auf die Idee gekommen, freie Produktionsgelder für eine Theaterproduktion hier in Berlin aufzutreiben. Und in dem Moment, wo man eine erste Produktion macht mit ihm oder mit Ali Beta, in dem Moment ist es auch ein Hinweis geben darüber, wie man hier künstlerisch tätig werden kann und wie man es finanzieren kann. Und diesen Prozess würde ich total gerne weitertreiben.
Okay, gibt es schon konkrete Ideen, bis auf die Idee der Fortsetzung dieses Festivals?
Es gibt so ein bisschen diese Idee, bildende Kunst und Performance stärker aneinander zu verschrauben. Und aber der Rest ist noch nicht klar. Das gucke ich jetzt erstmal lebend dieses Festival überstehen und dann mal weiter gucken.
Das übrigens, um es nochmal zu sagen, heute beginnt im Haus der Berliner Festspiele, Matthias Lilienthal. Es geht nicht ohne diese Frage. Du hast eben schon kurz angedeutet, dramaturgische Arbeit wird jetzt im nächsten Jahr ein großes Thema für dich sein. Aber wir alle sind vernetzt in der Theater-, Performance- und Tanzszene. Und als ich in den letzten Tagen erzählt habe, Matthias Lilienthal, ich spreche mit ihm, kam sofort von allen die Frage, was macht er denn jetzt? Wo geht er hin? Welches Haus übernimmt er?
Also im Moment macht es mir Spaß, einfach selber künstlerisch zu arbeiten. Das tut man ja als Intendant mehr oder minder nicht und den Rest gucken wir mal. Da ist im Moment nichts in der Planung oder in der Mache.
Okay, als ich gefragt wurde, habe ich gesagt, er wird antworten, ist noch unklar.
So ist es.
Es war nicht mehr zu erwarten? Schade. Aber danke, Matthias Lilienthal, für den Besuch im Studio.
Wenn es was wird, rufe ich dich an und ihr seid die Ersten, die es wisst.
Okay. Das nehme ich jetzt als Versprechen. Dankeschön für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Matthias Lilienthal zu Gast auf RBB Kultur, Kurator des Festivals Performing Exiles. Ab heute und bis nächste Woche Sonntag. Im Haus der Berliner Festspiele, im Hebel am Ufer, in der Akademie der Künste, im Heimathafen Neukölln und wie wir gehört haben, mit dem Stadtspaziergang auch in der Stadt selbst. Weiterführende Informationen und Links dazu auf unserer Internetseite.